Also auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Chris, für die, die mich nicht kennen. Und ich darf euch auch nochmal von uns als Predigerteam sozusagen begrüßen zum Abschluss dieser Predigtreihe über die Seligpreisungen. Und wer erinnert sich noch, bei meiner ersten Predigt gab es auch schon Unterricht bei Bruder Hofmann. Und ja, das ist kein Tippfehler mit BR. Bei mir in der Schule wird man mit Bruder oder Schwester angeredet als Lehrkraft. Wer weiß noch, was es damit auf sich hatte, was ich da gemacht habe? Ja, genau, es ging um eine Oase, richtig. Und zwar ging es damals darum, um den Einstieg, ja, also Unterrichtseinstieg, dass man das macht, um irgendwie Leute zu überraschen, irgendwie Fragen aufzuwerfen und dass Jesus sozusagen bei der Bergpredigt die Seligpreisungen als Einstieg nimmt. Ja, und dass die Seligpreisungen sozusagen der Auftakt zur Bergpredigt waren, um die Leute vielleicht mal zu verwundern und um Dinge aufzuwerfen, die man sagt, hä, stimmt es wirklich? Damals ging es bei meiner Predigt um das Thema Trauer. Selig sind die Trauernden und um die Frage, echt, sind die wirklich die Glücklichen, die trauern? Und heute sind wir zum Abschluss, kommen wir zum Abschluss dieser Predigtreihe und nochmal kurz, um diesen Unterrichtsgedanken aufzugreifen, will ich mal auf den Ausstieg sozusagen der Bergpredigt vorweggreifen, wie Jesus diese Predigt beendet hat. Und zwar mache ich das so wie letztes Mal wieder. Mit so einem Bild, wo ich euch anfangs nur ein paar Sachen zeige und ihr dürft mal schätzen, worum geht es denn? Worum könnte es gehen? Oder was könnte da zu sehen sein? Sagen wir mal so rum. Sand, Wüste, ja, war ja auch letztes Mal mit Oase und so. Ja, richtig. Was könnte es jetzt sein? Haus, Haus am Sand, Haus am Strand. Oh, das klingt doch hier, ne? Klingt doch richtig gut. Und diejenigen, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, die ahnen jetzt schon, worauf es rausläuft. Aber erstmal noch, oh, man ahnt schon. Zack. Das Haus, das auf Sand gebaut wurde. Und Jesus sagt zum Ende der Bergpredigt nämlich, und da hat er ganz, ganz viel erzählt. Er hat ganz viel geredet und gesagt. Und die im Endeffekt sozusagen wie die Verfassung seines Reichs, des Reichs Gottes, hat er da aufgezeigt. Und am Schluss sagt er aber, Leute, diejenigen, die es hören und tun, die gleichen demjenigen, der sein Haus auf Fels baut. Und wenn der Sturm kommt, bleibt es stehen. Und diejenigen, die es hören, aber nicht tun, nicht danach handeln, deren Leben sieht dann so aus. Und er sagt nicht diejenigen, die hören, ja, und tun. Da sieht es stabil aus. Und die gar nicht auf mich hören, die gar nichts mit mir zu tun haben, deren Leben sieht so aus. Nein, er sagt, diejenigen, die hören, diejenigen, die Predigt hören, diejenigen, die jeden Sonntag hier waren in der ETG Speichingen, die jede einzelne Seligpreisung gehört haben und in der Bank saßen und gesagt haben, ja, absolut, das stimmt. Wenn wir eine etwas charismatischere Gemeinde wären, dann würde zwischendrin mal jemand Halleluja rufen oder Amen. Und wenn ihr dann heimgeht und es nicht umsetzt, dann sieht euer Leben irgendwann so aus, sagt Jesus. Unser Leben, ich nehme mich da nicht mit raus, weil die Grundprinzipien dieser Welt, die sind doch so anders wie die Grundprinzipien, die Jesus lehrt. Aber wenn wir es nicht umsetzen, wenn wir es nicht zur Tat werden lassen, wenn wir die Dinge, die hier reinkommen in den Kopf, nicht ins Herz rutschen lassen und dann aber auch in unsere Hände, dann aber auch in unseren Mund, dann bringt es alles nichts. Und es ist eine Gefahr, der man sich aussetzt, dass man manchmal hier drin sitzt, sonntags und denkt, ja, ich stimme dem theoretisch, intellektuell vom Kopf her absolut zu, was da gesagt wird. Und dann reflektiere dich mal in den nächsten Tagen, setze ich es aber auch um oder fange ich dann an, anders zu argumentieren. Heute werde ich den ersten Teil dieser Predigt halten über das weltliche Glück und der William wird danach den zweiten Teil über göttliches Glück halten. Und ich möchte zu Beginn noch mal kurz beten. Lass uns noch mal kurz aufstehen dazu. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Interesse daran hast, dass unser Leben gelingt hier auf der Erde, Herr. Ja, es geht darum, dass wir bei dir sein werden in Ewigkeit, aber auch, dass wir hier auf der Erde schon dein Reich bauen, dass wir hier auf der Erde schon das erleben. Und ich danke dir für die guten Worte, die du uns gegeben hast in den Seligpreisungen, Herr. Und ich bete wirklich um willige Geister, willige Einstellung bei uns in unserem Herzen, Herr, dass wir bereit sind, nicht nur zu hören, sondern umzusetzen, Herr. Das bete ich für mich in allererster Linie und für jeden Einzelnen, der das hier hört, ob jetzt heute hier live oder dann in der Aufnahme danach, Herr. Danke, Jesus, für deinen Heiligen Geist, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Amen. Nochmal kurz, ich muss hier kurz meinen Spickzettel nochmal anmachen. So, nochmal kurz, einfach die Übersicht. der Seligpreisungen. Damit haben wir uns beschäftigt in den letzten Wochen und ich habe mal ganz bewusst hier herausgehoben, also schwarz markiert, wer diejenigen sind, die glücklich zu preisen sind oder glückselig sind. Die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Und wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, sagt Jesus, dann seid ihr glücklich zu preisen. So sagt Jesus. Und was sagt die Welt? Die Welt sagt nicht, glücklich sind die geistlich Armen, sondern die, die es hinbekommen. Das bezieht sich auf die geistliche Welt. Wenn ich euch jetzt mal erzählen würde aus meinem Leben, wo ich das alles nicht hinbekomme, dann wäre keiner von euch hier und sagen, oh, du Glücklicher. Und klar, also ich bin nicht glücklich, weil ich viel Bockmist baue, sondern ich bin glücklich, ich bin glückselig zu preisen, weil ich damit regelmäßig vors Kreuz gehe und sage, Jesus, ich bin so eine Flasche. Was machst du eigentlich mit mir? Das ist so ein riesengroßes Wunder, was du am Kreuz getan hast. Danke dafür, dass ich mit meinem ganzen Schutt immer wieder neu vor dich kommen kann, weil ich schaffe es nicht. Aber menschlich bewundern wir die Personen, die es hinbekommen, wo wir das Gefühl haben, die haben ihr Leben im Griff. Ja, und es ist natürlich gut, wenn man das Leben geordnet lebt, aber glückselig zu preisen sind die geistlich Armen, die sagen, Gott, ganz ehrlich, vor dir habe ich nichts zu bringen. Die Welt sagt auch, glückselig sind die Starken, nicht die Trauernden. Nicht diejenigen, die ihre Emotionen irgendwie rauslassen, sondern die, die es irgendwie schaffen. Die, die es irgendwie hinkriegen im Leben, trotz allem stehen zu bleiben. Ich bin überzeugt, diejenigen, die es schaffen, stehen zu bleiben, sind diejenigen, die wirklich die Trauer zulassen. Falls ihr euch erinnert an die Predigt, darum ging es. Trauer zulassen, der Trauer Raum geben. Sagen, nein, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Aber die Welt will eher die Menschen sehen, die stark sind. Will eher die Menschen sehen, die wirklich auf beiden Beinen stehen bleiben. Aber Jesus sagt da was anderes, sagt, nein, lass deine Trauer zu. Die Welt sagt auch, glückselig sind die, die sich durchsetzen können. Nicht die Sanftmütigen. In der Welt heißt es, hey, komm schon, du musst was hinkriegen in dieser Welt. In der Berufswelt musst du vielleicht auch mal den Ellbogen einsetzen. So läuft die Welt halt. Die, die sich durchsetzen können, das sind die Menschen, die wir in dieser Welt doch ganz oft als die Glücklichen ansehen. Und vielleicht auch hier in der Gemeinde. Diejenigen, die ihre Meinung durchsetzen können. Diejenigen, die in der Diskussion es schaffen, den anderen unterzubuttern. Das sind doch die, die in dieser Welt angesehen sind. Nicht die Sanftmütigen. Glückselig sind die, die ihr Recht bekommen. Und jetzt könnte man hier sagen, naja, aber ich meine, in der Seligpreisung steht, glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Ist doch was Ähnliches, ist doch fast das Gleiche, oder? Nein. Gerechtigkeit ist nicht unbedingt, dass du Recht bekommst. Und vom biblischen Kontext her, wenn es darum geht, dass man nach Gerechtigkeit hungern und dürstet, ist damit ganz oft die Gerechtigkeit vor Gott gemeint, dass wir vor Gott gerecht sind. Und nicht, dass wir im Recht sind, dass wir uns irgendwie hinkriegen, uns durchzusetzen, ob es jetzt wirklich in einer juristischen Situation ist oder ob es darum geht, dass wir irgendwie, ja, dass uns niemand bevormunden kann oder sonst irgendwas. Nein, wir wollen im Recht sein. Aber Gott sagt da was anderes in seinem Wort. Gott sagt da, glückselig sind nicht die, die ihr Recht bekommen, sondern die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Auch in Bezug auf andere Menschen, auch in Bezug auf soziale Gerechtigkeit. Wenn wir da mal den Maßstab anlegen würden, wie es da mit Recht aussieht, dann würden wir es anders sehen. Glückselig sind die, die Genugtuung bekommen. In der Bibel steht hier, glückselig sind die Barmherzigen. Ich glaube, es war in der Predigt, Christian, als du von Thomas Daubalter gesprochen hast. Für die, die da nicht da waren oder die Predigt nicht gehört haben. Und ich habe mich gestern erst mit jemandem darüber unterhalten. Thomas Daubalter hat seine Tochter verloren mit 17 Jahren damals. hat ein Betrunkener sie überfahren. Was wäre Genugtuung für einen Vater, wenn er diesem Fahrer gegenübersteht in der Welt? Könnt ihr euch mal überlegen. Was wäre in dieser Welt Genugtuung in so einer Situation? Was sagt Jesus da? Er sagt, nee, sei barmherzig. Sei barmherzig. Und dann bist du glücklich zu preisen. Nicht, wenn du diesem Typen eine reinschlägst. Nicht, wenn du ihn ins Gefängnis steckst bis an Lebensende. Nicht mal, wenn du ihn umbringst. Und menschlich gesehen könnte man da möglicherweise für argumentieren, aber Jesus sagt, nein, glückselig sind die Barmherzigen. Glückselig sind, die sich rechtfertigen können. Jesus sagt, glückselig sind die, die reinen Herzens sind. Wenn du mal erwischt wirst dabei, wie du was Falsches gemacht hast, wie viele von uns versuchen, sich dann rauszureden und probieren dann, ah ja, ich war nur schlecht drauf und war nicht so der beste Tag und ach, das machen doch alle und ach, das ist doch nicht so schlimm. Und wenn man es irgendwie schafft, dass man sagt, was ist jetzt überhaupt so schlimm daran und warum kritisierst du mich denn jetzt dafür? Ich habe doch einen guten Grund dafür gehabt. Und Jesus sagt, nein, wenn du rein Herzens bist, dann bist du glücklich zu preisen. Und ja, wir machen alle Fehler. Ja, wir sind alle nicht perfekt, aber wie gehen wir dann damit um? Glückselig sind die Siegreichen. Die was erreichen. Die es schaffen, die sich durchsetzen. In der Bibel steht dazu, selig sind die Friedfertigen. In welchem Lebensbereich, in dem du gerade steckst, geht es dir darum zu gewinnen? Ob im Sportlichen, im Beruflichen, im Persönlichen. Ich behaupte, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich behaupte, dass es in der Ehe sehr oft ums Gewinnen geht, wo es eigentlich um Frieden gehen sollte. Kann es sein? Wie sieht's aus, ihr Ehepaare? Ja? Er hat aufgegeben. Wir sind die, wo Gwenne wellet, genau.
Sie ist ehrlich.
Und hattest du dann manchmal schon das Gefühl, dass du dann in so einer Diskussion, so einer Debatte, in so einem Streit dann siegreich hervorgegangen bist und danach dein Ehepartner oder dein Freund, Freundin oder Geschwister, wie auch immer gesehen hast, dachtest, Schrott. Ich glaube, ich habe gewonnen, aber ich glaube, eigentlich haben wir beide verloren. Die Welt sagt Gewinn. Jesus sagt, nee, such nach Frieden. Selig sind die, die gut vor anderen dastehen. Im Wort Gottes steht hier, selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Bist du bereit, für was Richtiges einzustehen, auch wenn sich Leute von dir abwenden? Auch wenn Leute danach Nein zu dir sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, wenn sie dich auslachen? Bist du bereit, fürs Richtige einzustehen? Und es kostet richtig was? Sind wir bereit, auf Jesus zu hören? Oder hören wir auf die Welt, die sagt, nee, ich will lieber gut vor anderen dastehen? Und das Letzte ist ein ganz spannender Vers, weil der könnte so eigentlich in der Bibel stehen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch feiern und zujubeln, weil ihr zu mir gehört. Und ich meine, wir haben Grund zu jubeln, weil wir zu Jesus gehören. Und natürlich ist das jetzt eine Aussage, die schon stimmt. Ja, also wir freuen uns, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, wenn jemand sich taufen lässt, ist es ein Grund, sich zu freuen. Aber trotzdem sagt Jesus, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen, weil ihr zu mir gehört. Sind wir bereit, uns wirklich auslachen zu lassen für Jesus? Sind wir bereit, dass die Leute über uns hinter unserem Rücken reden? Sind wir bereit, dass wir Ansehen vor Menschen verlieren, weil wir Jesus nachfolgen? Oder halten wir uns an die Welt und machen wir es nur dann, wenn es uns irgendwie gerade passt und wenn es uns gut dastehen lässt? Ich bin Lehrer und in der Klasse kann ich euch sagen, wenn man da einen falschen Satz bringt, wenn man da die falsche Aussage tätigt, wenn man da allein den falschen Fußballverein gut findet, steht man dumm da. Hey, ja, ihr lacht, ihr wisst nicht, wie grausam Kinder sein können. Nee, ich meine es, also ich meine Richtung Suizid. Ich meine, dass in Klassen wirklich so sehr gemobbt wird, dass Menschen sich anfangen und überlegen, das Leben zu nehmen. weil sie die falschen Klamotten tragen. Weil sie die falsche Haarfarbe haben. Weil sie die falsche Herkunft haben, sonst irgendwas. Sind wir bereit zu sagen, Jesus, ich stehe zu dir, auch wenn die Welt sich dann gegen mich wendet? Oder posten wir nur dann online irgendwelche Sachen oder reden nur dann irgendwann davon, wenn es gerade irgendwie gut ist und wenn es irgendwie positiv ist und hip ist? Die Welt sagt, wenn du es hinbekommst, wenn du stark bist, wenn du dich durchsetzen kannst, wenn du dann Recht bekommst, wenn du Genugtuung bekommst, wenn du dich rechtfertigen kannst, wenn du siegreich bist, wenn du gut vor anderen dastehst und wenn, ja, wenn du dir zugejubelt wird, dann bist du glücklich zu preisen. Das sagt die Welt. Und meine Frage ist an mich in allererster Linie, aber auch an euch: Willst du, dass die Welt dich glücklich nennt oder dass Gott es tut? Das ist eine Frage, die muss jeder von uns beantworten für sich. Will ich von der Welt glücklich genannt werden oder vom allmächtigen Gott? Damit sage ich Amen, aber um es mit den Worten eines früheren Buchautors zu sagen, nach dem Amen bete weiter, Teil 2.
Wir haben gehört, was in der Welt, welche Menschen um uns herum als glücklich genannt werden, als glücklich gepriesen werden. Und ich denke, wie oft gucken wir nicht auf diese Menschen und denken, Mensch, warum ich nicht? Aber das ist, wie gesagt, ist ja eine Realität und das erleben wir so oft. Davon hören wir in den Nachrichten, sobald wir den Fernsehen einschalten, ist voll davon, von irgendwelchen Menschen, die vor der Welt als groß und glücklich und was weiß ich nicht alles gepriesen werden. Und letztendlich merken wir auch, welchen Herrschaftsbereich hier am Wirken ist, letztendlich in dieser Welt. Das war zur Zeit Jesus so und ich denke, das ist heute genauso, wenn nicht schlimmer. Und Jesus sagt uns heute: Du aber sollst anders sein. Und dieser Anderssein steht eben für sein Königreich. Und unser Blick muss eben immer nach oben gerichtet sein, zu den Himmel hin, zu unserem Herrn hin. Denn letztendlich ist unser Bürgerrecht da oben und nicht hier. Wir gehören dahin und nicht hier. Und wie gesagt, wenn wir das tun, sind wir auch irgendwo Fremdkörper in dieser Welt. Wir passen irgendwie nicht mehr hier in dieser Welt hinein. Aber genau das ist es, was letztendlich unser Dienst Kraft verleiht, dass wir anders sind. Jesus zeigt uns das komplette Gegenteil von dem Prinzip dieser Welt, wie es um uns herum ist. Und er lehrt uns und sagt, ihr sollt so sein. Und eben er fordert uns dazu auf, so sollt ihr sein. Und die Seligpreisungen sind nicht nur ein paar schöne Gedanken, sind nicht ein paar gut geklingende Worte, ein Übergang zum Hauptteil. Naja, bevor das Wichtige kommt, erzähle ich noch ein paar schöne Sätze, so nach dem Motto. Nein, sondern sie sagen uns, das ist das Fundament, auf das beruht alles letztendlich. Das ist das Wichtigste. Aber warum sollen wir so sein? Warum sollten wir anders sein? Ich glaube, wir dürfen uns dieser Frage stellen, wenn ich letztendlich den Sinn dahin verstehe, wenn ich merke und verstehe, warum das so wichtig ist, dann bin ich auch bereit, das umzusetzen, weil ich merke, was das für mein Leben bedeutet, für meine Beziehung letztendlich mit Gott. Und ich möchte uns einen Vers lesen, das wir gut kennen, und es steht geschrieben in Römer Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir dieser Vers aufmerksam gelesen haben, so lesen wir nichts von Äußerlichkeiten. Etwas, was man in allererster Linie sehen kann. Hier ist die Rede von meiner Denkweise, von meiner Art und Weise, wie ich denke. Und diese Art und Weise soll sich unterscheiden von die der Welt. Erneuern sollte es sein. Das ist letztendlich auch der Unterschied zum Alten Bund. Bei dem Alten Bund waren Äußerlichkeiten wichtig, würde ich mal sagen. Und sobald du dagegen verstoßen hast, da hat das Gesetz auch das Ganze auch geahndet. Und ich denke, wie viele Menschen, wie viele Christen oder vielleicht auch ganze Gemeinden leben noch in dieser alten Welt. Denn sie schauen letztendlich auf Äußerlichkeiten. Hauptsache nach außen passt es. Hauptsache die Leute, wenn sie mich sehen, sie sehen meine Fassade und meine Fassade ist gut. Was dahinter ist, ist absolut unwichtig. Wie es in mein Herz aussieht, in mein Leben aussieht, nicht so wichtig. Hauptsache ich stehe gut da vor den Menschen. Aber im neuen Bund geht es um Veränderung von innen nach außen letztendlich. Und Jesus sagt uns, glücklich zu preisen ist so ein Mensch, der dieser Verlangen hat, der dieser Wille hat in sein Leben, dass sein Leben so aussieht, letztendlich. Vielleicht sagst du dir jetzt, oh, aber ich versage so oft, was diese Sachen angeht. In meinem Leben, wenn ich darauf zurückschaue, da gibt es so vieles, wo ich versagt habe. Aber schau, wenn du versagt hast, dann ist es letztendlich auch ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist, würde ich sagen. Du hast vielleicht ein Etappenziel nicht erreicht, aber wie gesagt, die Richtung passt letztendlich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel nicht im Fußball, wenn ich zum Beispiel nicht im Fußball versage, dann, ich kann im Fußball nie versagen, wenn ich nie Fußball spiele. Ich kann als Gärtner nie versagen, wenn ich ein Jahr lang nicht mich um meinen Garten gekümmert habe. Letztendlich nur, wenn ich etwas tue, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich mich irgendwie damit auseinandersetze, erst dann kann ich versagen letztendlich. Und ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und oft ist nicht so sehr das Versagen ein Problem in unserem Leben, sondern vielmehr, dass es an unser Stolz ein Stück weit ankratzt. Und ich würde sagen, dann haben wir vielleicht ein anderes Problem. Aber wie beginnt diese Änderung, diese Erneuerung, von dem auch Apostel Paulus redet, was letztendlich so wichtig ist für unser Leben? Indem ich arm werde vor Gott, indem ich erkenne, wie bereits gesagt wurde, dass ich voll und ganz von ihm abhängig bin. Ich habe nichts zu bringen, ich kann nichts leisten. Mein ganzer Erkenntnis, mein ganzer Wissen, meine ganze Erfahrung, das alles nützt mir nicht, wenn der Herr mir nicht hilft. Auch wenn ich bestimmte Sache 100.000 Mal gemacht habe, ich komme trotzdem vor ihm und sage, Herr, auch diesmal brauche ich dich. Auch diesmal brauche ich deine Hilfe. Glücklich zu preisen sind die, die trauen, denn sie werden getröstet werden. Ja, es gibt vieles, worüber wir trauen können. Auch diese Zeit wird uns gegeben. Dürfen wir. Aber wir werden auch Trost erfahren, letztendlich. Wir werden das erleben. Wir sprachen vorhin von Versagen, nicht so gelaufen ist, wie man sich das so vorstellt. Wenn es anders gekommen ist, wie man vielleicht geplant hat oder sich erwünscht hat in bestimmten Situationen, da ist was vorgefallen und dein Wunsch war immer, hey, ich möchte friedlich bleiben, ich möchte sanftmütig sein. Aber da war ein Satz und da bin ich explodiert, ich habe versagt. Und letztendlich, wenn sowas passiert, das lässt mich nicht los, da traue ich drüber letztendlich. Es ist etwas da und auch da können wir Trost erfahren. Warum? Weil Vergebung da ist. Weil Gott mich wieder aufrichtet, weil mich wieder auf die Beine stellt und sagt, so und jetzt geht's weiter. Nicht hier stehen bleiben, weitermachen. Ich darf mich verändern, indem ich Jesu Charakterzüge annehme, sanftmütig sein. Und das bedeutet nicht, ein Verlierer zu sein, sondern so zu sein, zu wollen, wie mein Herr letztendlich ist. Das ist auch keine Schwäche, bedeutet auch nicht, dass man immer nachgeben muss. Nein, das nicht. Das ist nicht sanftmütig, sondern das hat auch etwas mit Selbstbeherrschung zu tun. Und ich möchte hier einen Vers lesen aus Sprüche 16, Vers 32. Da heißt es, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Letztendlich auch hier erkennen wir einen Gegensatz zu das, was die Welt sagt. Wer ist stark in der Welt? Wer Städte gewinnt? Wer Städte einnehmen kann, sozusagen bildlich gesprochen? Aber Jesus sagt, nee, der Ruhige, der Sanftmütige. So hat Jesus die Welt erobert, so haben die Aposteln die Welt erobert, so haben die Jünger Jesu Botschaft weitergetragen. Veränderung meines Sinnes dadurch, dass ich hungrig und durstig nach der Gerechtigkeit bin. Ja, welche Gerechtigkeit? Dankeschön für den Hinweis. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Gottes, die habe ich schon bekommen durch Jesus Christus. Als ich an Jesus Christus angenommen habe, als er in mein Leben kam, wurde ich gerecht von ihm. Gerechtigkeit in dieser Welt werde ich nie erfahren, werde ich nicht. Und trotzdem sind wir dazu aufgefordert, gerecht zu sein in unserem Umfeld, mit unseren Mitmenschen. Da, wo wir können, da sollen wir darauf achten und wir sollen uns auch bemühen, gerecht zu sein, weil Gott auch gerecht ist. Und wir sind nach seinem Ebenbild erschaffen. Aber welche Gerechtigkeit? Nun, wie ich daran gezeigt habe, es geht um die Gerechtigkeit, dass ich in Gerechtigkeit vor Gott lebe, dass ich mir nicht zu Schulde kommen lasse, sprich, dass ich nach seinem Wort leben möchte, dass sein Gebot das Allerwichtigste in meinem Leben ist. Wenn ich etwas weiß, okay, das würde ich gerne tun, aber ich sollte es nicht tun, oder dass ich mich entscheide, nein, ich mache es nicht, weil das, was der Herr mir sagt, das ist mir viel, viel wichtiger. Dass ich versuche, untadelig vor dem Herrn zu leben. Gerechtigkeit. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Es ist die einzige Seligpreisung, bei der man das Gleiche bekommt, was man letztendlich gibt. Und hierzu möchte ich noch einen Vers hinzufügen aus Matthäus 9, Vers 13. Da sagt Jesus, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wie oft klammern wir uns an diese Opfer? Wie oft? Nach irgendwelchen Satzungen, nach irgendwelchen Vorgaben, die irgendwann mal festgelegt wurden, die vielleicht gar nichts mit der Bibel zu tun haben. Aber wir halten dran fest und sagen, nein, so muss man das tun. Das darf man nicht. Jenes sollte man nicht tun. Und wir vergessen oft die Barmherzigkeit. Andern sein, dadurch, dass man ein reines Herz hat. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gereinigt letztendlich, aber benötigen täglich eine Reinigung. Ihr kennt die Geschichte bei der Fußwaschung Jesus und Petrus. Petrus wollte nicht, nein Herr, du mir die Füße. Und Jesus sagt, nein, das muss so sein, damit du rein bist. Und Petrus sagt, oh Herr, super, dann bitte komplett. Und Jesus sagt, du bist schon rein. Aber deine Füße, das, womit wir jeden Tag in Berührung kommen mit dieser Welt, da die werden am schnellsten schmutzig. Die müssen wir täglich waschen, letztendlich. Da müssen wir um Vergebung bitten vor dem Herrn. Und diese Vergebung bekommen wir, 1. Johannes 1, Vers 9. Dadurch, dass wir, wie gesagt, auch unsere Schuld, unsere Sünden bekennen, auch vor anderen Menschen zusammen beten, letztendlich geht es darum, um Lasten ablegen. Du tust nicht deine Schuld vor anderen Menschen bekennen wegen der anderen Menschen, damit sie teilhaben an das, was du vielleicht falsch gemacht hast. Es geht letztendlich um dich, dass das, was dich belastet, das, was du mit dir schleppst, vielleicht über Monate oder Jahre, ablegen kannst. Und glaub mir, es ist eine Erleichterung, wenn du mit jemandem mal darüber geredet hast. Verändert werden dadurch, dass man Frieden stiftet. Streit anfangen, Uneinigkeit sehen, das ist nicht schwer. Wer von uns könnte das nicht? Ich denke, das liegt uns fast, das ist schon uns angeboren letztendlich. Aber Friede stiften, das ist schon ein bisschen anders. Und Jesus ruft uns auf, folge mir nach, weil er der Friedenfürst ist. Frieden stiften zwischen Menschen, aber das ist nicht nur, aber mir kam gestern so ein Gedanken, Entschuldigung, Was ist damit letztendlich auch gemeint, Frieden stiften? Könnte vielleicht auch gemeint sein, dass wir auch Frieden stiften zwischen Gott und Menschen? Was meine ich damit? Ich habe mir mal dieses Bild von Apostel Andreas vor Auge. Da heißt es, wenn wir was von Andreas lesen, dann meistens, und er führte sie zu Jesus. Und ich meine, dass wir vielleicht Menschen zu Gott führen können, dass sie Frieden haben können durch Jesus Christus, Frieden stiften zwischen Gott und Mensch. In dem Hinsicht habe ich gemeint. Und ja, wenn wir so sind, dann sind wir, wie gesagt, ein Störfaktor in dieser Welt. Dann werden wir ein Fremdkörper sein. Wir passen dann nicht mehr hier letztendlich. Für viele Menschen können mit uns letztendlich nicht mehr viel anfangen, weil wir reden nicht das Gleiche, wir tun nicht mehr das Gleiche letztendlich. Und wir dürfen und wir werden Ablehnung erleben, wenn wir bei dem festbleiben. Und so weit, dass es vielleicht zur Verfolgung kommen kann, wie in weite Teile der Erde schon ist. Unsere Predigtreihe war glücklich sein. Wer will das letztendlich nicht, glücklich sein? Aber nach welchem Maßstab möchtest du das sein? Nach der einer, der sich ständig ändert, ein Maßstab, wo du nur am Hinterherjagen bist. Die Welt sagt dir, das brauchst du, das dahinter, das brauchst du, um glücklich zu sein. Und wir fangen an, hinterher zu jagen. Und ehe du dort angekommen bist, ehe du es ergriffen hast, heißt es schon, nein, nein, dort. Wenn du das hast dort, dann bist du glücklich. Und du jagst schon hinterher, hinter den Nächsten und Nächsten. Und du wirst nie dahin kommen, dass du glücklich wirst in deinem Leben, weil dein ganzes Leben besteht nur aus Hinterherjagen. Und letztendlich, wenn du was hast, dann sind es nur materielle Güter. Und die Welt sagt dir, materielle Güter brauchst du, um glücklich zu sein. Wenn du das hast oder jene hast, dann bist du glücklich. Aber letztendlich, die können dein Herz nicht erfüllen. Sie können nicht in dein Herz hinein. Du bleibst trotzdem weiterhin leer, unglücklich. Oder nach einem Maßstab, das bleibt für alle Zeit, erreichbar ist, Freiheit gibt, Ruhe gibt, dass du nicht hinterher hetzen musst, sondern weil du das bekommst durch und in Jesus Christus. Nach diesem Glück will ich mich letztendlich ausstrecken. Das ist, was zählt letztendlich. Das ist, was uns Jesus Christus geben möchte, uns dahin verändern möchte. Das ist sein Ziel mit uns, mit seiner Gemeinde. Und ich lade euch ein, dass wir uns auf diesen Weg machen. Ja, wir werden auch versagen, richtig. Aber die Richtung muss passen. Und ich möchte euch da einladen, auch in der kommenden Woche. Wir feiern demnächst Ostern. Wir gedenken an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und hey, wer, wenn nicht wir, können sagen, wir sind glücklich. Aber denkt auch an die vielen Menschen um uns herum, die das nicht haben, die Jesus Christus nicht kennen. Redet auch mit ihnen darüber. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wer kann und mag, darf dafür aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir für die Seligpreisungen. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns zeigst, wie wir sein sollen. Und Herr, du siehst unser Herz und du siehst, an welche Punkte, mit welcher Sache wir unsere Probleme haben, unsere Schwierigkeiten haben, was uns manchmal hindert, wo vielleicht auch unser Stolz uns in dem Weg steht. Herr, nimm das weg. Wir wollen dich haben, Herr Jesus Christus. Wir wollen das haben, was du uns gibst. Wir wollen es empfangen, Herr. Aber öffne uns die Hände dafür, dass wir vielleicht Altes loslassen können, Herr. Dass du uns die Hände füllen kannst. Herr, lege du deinen Segen jetzt auf uns und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, auch wenn ich auf Ostern schauen kann, für dein Opfer dort am Kreuz von Golgatha, denn du hast uns erkauft und wir sind deins für immer. Amen.